NDR Info. Redezeit.
Das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon heute Abend ist Andreas Pohrmann. Die Frage, die wir heute Abend stellen, ist eigentlich ganz einfach und doch ist sie kompliziert. Wie steht es mit der Gleichberechtigung der Frauen in unserer Gesellschaft? Einfach werden Sie sagen, na, ist doch klar, und kompliziert ist es doch, denn so klar ist es nicht. Anlass für diese Sendung ist das Jahr 1918, denn dieses Jahr gilt als Geburtsjahr des Frauenwahlrechts in Deutschland. Man muss sich vorstellen, am 19. Januar 1919, das war nach dem Beschluss, konnten Frauen zum ersten Mal in Deutschland wählen und gewählt werden. Das ist 100 Jahre her, aber trotzdem Anlass mal zu fragen, wie steht es um die Gleichstellung, Gleichberechtigung der Frauen heute? Gleichstellung, Gleichberechtigung in der Politik, in der Arbeitswelt, in der Gesellschaft. Was erleben Sie, egal ob nun Mann oder Frau, was erleben Sie in der Arbeitswelt, in der Öffentlichkeit, in den Medien, wenn es um die Rolle der Frau geht und um die Rolle des Mannes? Wie steht es um die Gleichberechtigung? Ihre Erfahrungen, Ihre Beobachtungen, seien Sie mutig und seien Sie fröhlich, rufen Sie uns an, 08000 441 777.
Es ist viel erreicht, mit Sicherheit. Der hat doch hier alle Möglichkeiten, die er haben will. Studieren, Schule, wird da nirgendwo jemand irgendwie ausgeschlossen und gesagt, nee, du bist eine Frau, du kommst ja nicht ins Kino rein oder sonst wo. Also das ist in anderen Ländern nicht so. Da dürfen sie ja irgendwie gar nichts, ne?
Wieso, sie sind doch gleichberechtigt, oder? Ich fühle mich gleichberechtigt.
Es fehlt der gleiche Lohn und ja, so manche Anpassung an die heutige Zeit fände ich schon ganz richtig.
Also wenn man auch heutzutage noch vergleicht, Frauen verdienen oft in gleichen Positionen trotzdem noch weniger als Männer. Was ich nicht gerecht finde, weil letztendlich wird das Gleiche gearbeitet. Wir Frauen sollen flexibel sein, wir sollen uns um Kinder kümmern, wir sollen uns um den Haushalt kümmern und sollen dann aber noch voll flexibel arbeiten können. Ich finde, das muss dann irgendwo auch honoriert werden dementsprechend.
Es gibt ja immer mehr Maßnahmen in den letzten Jahren, dass Männer auch ganz klar ein, zwei Jahre Auszeit nehmen können. Was, denke ich mal, auch wichtig ist für die Männer, dass Männer sich auch einfach mal intensiver mit ihren Kiddies beschäftigen und nicht nur die Frau zu Hause stehen lassen. Und jetzt müssen die Paare für sich entscheiden. Es sind aber richtige Schritte werden gemacht.
Wir fragen heute Abend, wie steht es um die Gleichberechtigung der Frau? Natürlich hat das auch was mit den Männern zu tun, wie wir eben gehört haben. Vanessa Klobes sammelte erste Stimmen. Und wenn Sie dazu Gedanken haben, egal ob als Frau oder als Mann, 08000 441 777. Was erleben Sie am Arbeitsplatz, in der Öffentlichkeit? Was nehmen Sie wahr in den Medien? Wie ist die Stellung der Frau? Inge von Bönninghausen ist, wenn ich das so sagen darf, heute die Älteste in der Runde, Geburtsjahr 1938. Und Frau von Bönninghausen hat Fernsehen entwickelt für Frauen. Heute kennt man noch Frau TV. Guten Abend, Frau Bönninghausen.
Guten Abend.
Frau Bönninghausen, wenn ich Sie frage als 80-jährige Frau, welche Rolle hat Emanzipation in Ihrem Leben gespielt?
Das ist erstmal eine ganz lustige Ansprache, die ich sonst so nicht höre. Emanzipation hat in meinem Leben, Sie haben den Jahrgang gesagt, eine immens große Rolle gespielt, was zunächst schon mal mit meiner Mutter zu tun hatte, die im zarten Alter von 28 Jahren bei Kriegsende 4 Kinder hatte und sich nie daran hindern ließ, außerdem, so wie wir größer wurden und selbstständiger wurden, sich politisch zu engagieren, die nach Amerika reiste. Also da war ich schon mal ziemlich gut positioniert, würde man heute sagen. Mhm. Es hat eine große Rolle gespielt, natürlich in der Schule. Ich war auf einer Mädchenschule, auf einem Mädchengymnasium. Wie sich später herausstellte, war das für viele Mädchen in den 50ern, 60ern durchaus zum Vorteil, weil sie nicht jeden Tag darum ringen mussten, gehört zu werden. Das war ein großer Vorteil. Als ich studierte, waren wir 10% Studentinnen, selbst an der Freien Universität Berlin. Also so könnte ich das jetzt weiterziehen.
Hm. Was hat Sie denn bewogen, sich für die Frauen stark zu machen?
Das hat sicherlich zu tun, also mit dem, was ich bis dahin erlebt hatte. Das hatte auch mit dem Berufswunsch Journalistin zu tun. Und wie Sie auch wissen, sind ja unsere markantesten Eigenschaften Neugierde und Mitteilungsbedürfnis. Das heißt Neugierde, ich habe immer genau hingeguckt, was um mich herum passierte. und habe interessanterweise am Ende des Studiums in der Bewerbungsphase dann bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in Saarbrücken ein Seminar zur Gleichberechtigung mitgemacht. Fragen Sie mich jetzt bitte nicht, was mir da den Tritt gegeben hat. Es hat mich brennend interessiert. Mhm. Und als ich dann zunächst freigearbeitet habe, habe ich mich sehr viel, weil das Interesse zu der Zeit sehr groß war, mit Erziehungsfragen beschäftigt, mit Schulfragen. Das war auch mein erster Job beim WDR. Ich habe angefangen im Schulfernsehen.
Und dann kam 1980 das Konzept für die Sendereihe Frauenfragen.
Für die Frauenfragen. Zunächst Frauenstudien, dann, das war aber eine kurze Zeit, dann Frauenfragen. Und ja, ich denke auch jemand, der oder die sich länger mit Familie beschäftigt hat, muss notwendig auf die Situation der Frauen stoßen. Ich habe außerdem Geschichte studiert und auch da war der Stoff reichlich.
Die Brücke Familie und die Situation der Frauen, darauf kommen wir im Laufe dieser Sendung, wenn ich das sogar sagen darf, das Generationsgegenstück ist Rosa Domm. Sie gehört zu den Grünen, zur Grünen Jugend in Hamburg und ist 20 Jahre alt. Guten Abend, Frau Domm.
Guten Abend.
Frau Domm, ist für Sie als 20-Jährige Emanzipation ein Thema?
Es ist vielleicht nicht mein Zuhause, der Feminismus, aber mit Sicherheit, obwohl ich nicht so gerne religiöse Metaphern nutze, mein täglich Brot.
Aber sind Sie denn, was die Emanzipation angeht, und wir haben Frau Bönninghausen gehört, die viel erlebt hat in ihrem Leben, so kämpferisch, wie Sie das vielleicht bei Ihrer Mutter oder Ihrer Großmutter erlebt haben?
Die Umstände sind mit Sicherheit andere. Es geht inzwischen vielleicht nicht mehr so sehr um die Frage, ob wir überhaupt mündig sind, sondern um generell strukturellere Machtmechanismen, die trotzdem immer wieder irgendwie an die Oberfläche kommen. Und natürlich sind die auch heute noch ganz aktuell.
Machtmechanismen, das ist das Stichwort für die Arbeitswelt. Henrike von Platen, Sie beschäftigt sich mit der Frage, warum sind so wenig Frauen in Führungspositionen? Was läuft da falsch? Und sie beschäftigt sich auch mit der Frage der Entlohnung, sprich mit der gerechten Entlohnung. Guten Abend, Frau von Platen.
Schönen guten Abend.
Ich muss Sie auch einordnen, generationstechnisch liegen Sie in der Mitte, ist das richtig?
Ja, das passt.
Okay. Generationstechnisch ist gut.
Naja, ich war schon so uncharmant, weil Frau Bönninghausen das Alter zu erwähnen, hier verkneife ich mir das dann mal.
Das ist aber jetzt feige.
Von wem?
Von Ihnen.
Okay, dann bin ich an dieser Stelle mal feige, das ist in Ordnung. Frau von Platen, inwieweit hat Ihr Leben oder hatten Sie mit Emanzipation in Ihrem Leben zu tun?
Ja, gute Frage. Also Jahrgang findet sich im Internet, ist 71, also die Mitte passt tatsächlich. Mhm. Und ich weiß manchmal nicht, woran es liegt. Ich denke, es spielt sicherlich eine Rolle, dass ich von meiner Mutter alleinerziehend quasi erzogen wurde. Also so das Aufwachsen in so einem alleinerziehenden Haushalt einer selbstständigen Frau ist, denke ich, einfach schon mal noch anders und prägt sicherlich auch. Und dann haben sich später alle möglichen Dinge ergeben, die irgendwie dazu hingeführt haben, dass ich seit 10 Jahren mich mit diesem Thema intensiv auseinandersetze. Und grundsätzlich ist es einfach so, ich finde das maßlos ungerecht, dass irgendwie 50% der Bevölkerung oder 51 grundsätzlich irgendwie an vielen Stellen unfair behandelt werden. Und Geld ist für mich da so die Stellschraube für Chancengerechtigkeit generell. Also das ganze Thema Macht hat was mit Geld zu tun. Und nach 100 Jahren Forderungen für gleiche Bezahlung ist es irgendwie einfach mal an der Zeit. Das heißt also, diese Ungerechtigkeit ist eigentlich das, was für mich die treibende Kraft auch ist.
Und das hat mit Ihnen, für Sie etwas mit Macht und Geld zu tun. Sie können uns anrufen 08000 441 777 und wir reden über die Frage, wie steht es mit der Gleichberechtigung der Frauen bei uns im Land. Birgit Mahr-Ahrens-Meyer aus Bremen. Guten Abend, Frau Mahr-Ahrens-Meyer.
Ja, guten Abend. Ganz, ganz wunderbares Thema. Ich bin restlos begeistert, dass es angesprochen wird. Ich habe eben schon in der Vorrede gesagt, ich bin immer wieder völlig erschrocken, wenn ich mit jüngeren Frauen, 25 bis sagen wir mal 35 Jahren rede und feststelle, dass wenn ich denen dann im Gespräch sage, also das Wahlrecht für Frauen haben wir ja seit dem 19.01.1919, das gilt es nach wie vor zu verteidigen, dann schaue ich in Augen, die gar nicht verstanden haben, dass das erst so kurz für uns Frauen überhaupt möglich ist, politisch teilzunehmen. Und das bezieht sich nicht nur auf diesen politischen Bereich. Das bezieht sich auf ganz viele Bereiche, auch in den Betrieben. Und ich versuche immer und immer wieder den jungen Frauen klarzumachen, bitte denkt dran, es ist nicht einfach so da und es muss erhalten werden. Und das bedeutet weiterhin Kampf.
Mhm. Wofür sollen die jungen Frauen kämpfen, wenn sie denen gegenüberstehen?
Für ihre Gleichberechtigung. Das ist kein Selbstgänger.
Mhm.
Inzwischen habe ich festgestellt, dass die Prinzessin überall wieder rausgekehrt wird. Selbst in den Filmchen und in den Medien. Rosa und Blau ist wieder die Trennung zwischen Mädchen und Junge. Ich habe kürzlich einer Diskussion, by the way, zugehört. Da ging es darum, dass Jungen und Mädchen im Grundschulalter beziehungsweise im Realschulalter wieder getrennten Sportunterricht haben müssen. Das ist aus meiner Jugend um 1968. Da war die Diskussion damals, sollen Jungen und Mädchen zusammen Sport machen? Meine Eltern waren dafür. Wir haben dann zusammen Sport gehabt. Und ich habe bis zu meinem 20. Lebensjahr, obwohl ich nur 1,50 Meter bin und meine männlichen Schulkollegen auf der Fachoberschule damals um die 1,80 war, mit denen Basketball gespielt. Das war manchmal anstrengend, aber ich möchte nicht, dass sich das wieder umkehrt und dass Jungen und Mädchen wieder separiert erzogen werden, in jeglicher Weise.
Frau Birgit Ahrensmeier, wir werden darüber reden, ob es da eine Art Rolle rückwärts gibt, aber Ihr erster Gedanke war der interessante. Sie haben gesagt, ja, 100 Jahre, das ist so kurz, noch gar nicht so lange her. Und es gibt natürlich Eckdaten in der Entwicklung zwischen Mann und Frau. Frau von Birninghausen, die liegen noch kürzer zurück, wenn wir daran denken, wie war das Verhältnis zwischen Mann und Frau in den 60er und 70er Jahren? Was durfte der Mann alles?
Ja, er durfte eine ganze Menge. Er durfte zum Beispiel seiner Frau, wenn sie erwerbstätig war, sagen, beziehungsweise sogar ihrem Arbeitgeber sagen, meine Frau vernachlässigt ihre häuslichen Pflichten, folglich kündige ich deren Arbeitsvertrag. Also solche Dinge. Es gab aber auch ja die Schleichenden. Ich habe eben in den Nachrichten gehört, dass die Bundesregierung Qualifizierungsprogramme auflegt, um mehr qualifizierte Fachkräfte zu bekommen. Unter anderem hieß es da die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ich wette, dass 99,99% der Menschen im Hinterkopf ergänzt haben, Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen.
Mhm.
Wenn wir mal vielleicht ein ganzes Jahr lang in der Politik, in der Schule, in den Medien nur von Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Männer reden würden, ob sich dann vielleicht in den Köpfen schon mal an einer Stellschraube, die auch, natürlich, Frau von Platen weiß das wahrscheinlich noch detaillierter als ich, was in den Köpfen ist, hat unglaublich viel mit dem Geld beziehungsweise mit der gleichen Entlohnung zu tun.
Die Frage, die sich für mich hier stellt, Frau von Platen, Sie wurden eben angesprochen, Frau von Birninghausen, richtet sich denn Emanzipation immer gegen Männer oder ist Emanzipation, wenn wir den Begriff nehmen, etwas Eigenständiges?
Ich finde, es ist eigenständig und ich würde sehr gerne wegkommen von diesem Gegeneinander. Das bringt nichts. Das ist irgendwie nicht sinnvoll. Und wenn wir Chancengleichheit für alle Menschen haben wollen und Lohngerechtigkeit für alle Menschen, dann sind das Männer wie Frauen. Also von diesen Themen profitieren ja beide Geschlechter. Es ist nicht nur ein Frauenthema. Und alleine nicht zu lösen. Also es können nicht 50% der Menschheit Entscheidungen fällen für 100%. Geht schon, ist lange immer so gewesen, ist aber nicht besonders erfolgreich. Besser wäre es, wenn wir das gemeinsam lösen würden. Also wirklich weg aus dieser Debatte. Die Idee, die Frau von Birninghausen gerade hatte, mit dem das aber einfach mal so zu benennen, finde ich wiederum super, weil letzten Endes ist es echt ein Thema der Sprache und es wird Zeit, dass wir versuchen, auch über die Sprache und die Benennung von Dingen anderes in die Wege zu leiten und zu verändern. Also zu sagen, man hat schon so Muster im Kopf, wo man automatisch Sätze ergänzt. Ich sage ja auch immer gerne, über Geld spricht man, Punkt. Und ich formuliere diesen Punkt, weil ich das nicht mehr hören will. Also einfach so eine Grenze setzen und dann zu sagen, es geht um Vereinbarkeit für Beruf und Familie für Männer. Mhm. Das macht einfach mal Sinn, den Spieß eine Weile umzudrehen.
Schauen wir mal in die
Entschuldigung, genau das hatte ich natürlich gemeint. Also es schleicht sich leider immer an, wenn Feministinnen über 40 oder über 50 angesprochen werden, unterstellt man sehr leicht, das ist immer noch die Generation Feministinnen, die gegen Männer sind. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht um patriarchale Strukturen im Grunde genommen. Und wenn wir uns allein angucken, ich komme auf ein ganz konkretes Thema, das auch mit Geld zu tun hat, das Ehegattensplitting. Ja, da schmunzeln Sie natürlich, das ist klar. Seit Jahrzehnten kämpfen Frauen gegen dieses Ehegattensplitting. Nicht nur, weil es ungerecht ist. Ich glaube, ich muss es nicht noch mal erklären, wie das technisch läuft. Also Hauptsache, er verdient viel, sie verdient wenig. Dann wird das Einkommen geteilt und beides wird versteuert und dann wird es billiger. So. Der Punkt ist nicht nur, dass das sozusagen steuerlich ungerecht ist. Der Punkt ist, dass Leistungen wie zum Beispiel das Arbeitslosengeld, das Mutterschafts- und Elterngeld nach Netto berechnet werden. Die Steuerklasse 5, in der dann die meisten Frauen sind, ist aber die mit Steuern am höchsten belastete. Das heißt, das sieht nett aus, wenn er in der Steuerklasse 3 ist, sie in der 5, sie machen einen Jahressteuerausgleich, dann kriegen sie das, was zu viel gezahlt wurde, wieder raus. Aber in dem Moment, wo die in der Steuerklasse 5 veranlagte Frau Arbeitslosengeld, Mutterschafts- oder Elterngeld beantragt, zieht sie richtig den ganz kurzen. Mhm. Und das sind Benachteiligungen, die haben wir jetzt und hier und konkret. Mhm. Und da sagt mir keiner, wir hätten nicht mehr viel zu tun.
Frau van Bönninghaus, es gibt eine junge Kollegin hier im Studio, die hat ganz leise eben Ja gesagt. Frau Domm, inwieweit bewegt sie das und inwieweit trifft sie das auch, wenn Sie diese Argumente hören? Wir sind jetzt beim Geld. Ja? Wenn Sie hören Ehegattensplitting und wenn Sie dieses Steuermodell einer 3, einer 5, bewegt Sie das schon mit 20?
Na gut, ich glaube, das ist jetzt nicht die Frage, wie mich das persönlich bewegt. Emanzipation hat sehr viel mit einer strukturellen Ebene und nicht mit einer individuellen Ebene zu tun. Man kann sagen, es gibt einzelne Frauen, die sind, wie Frau Bundeskanzlerin Merkel, die sind Leuchtturmfrauen. Aber dann kann Alice Weidel sagen, ja, wir haben ja schon Gleichberechtigung, man kann sogar Bundeskanzlerin werden. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wie wir Empowerment für alle Frauen, 50% der Gesellschaft, möglich machen.
Gut, Sie sind gerade beim Parlament. Im Parlament sind wie viele Frauen? Frau von Platen, wer ist da vertreten im Verhältnis zu Männern?
Das sind jetzt nur noch knapp 30%. Ne? Das ist also runtergegangen.
Woran liegt das? Haben Sie dafür eine Ursache?
Also beim Parlament kann man es ja nachvollziehen anhand der Parteien, die dazugekommen sind und die eben bei sich nicht diese Quoten haben. Also da, wo Reißverschlussverfahren und so weiter herrscht, bei Grünen und SPD ist das Verhältnis einfach ein anderes wie bei den neu eingezogenen Parteien, wo von Haus aus die Frauen sozusagen fehlen. Und dadurch ist es insgesamt noch mal so runtergesunken. Ne?
Ja, da darf ich noch mal?
Sie dürfen, klar.
Es kommt ja noch ein zweiter Punkt dazu. Ich bin froh, dass wir, da wir ja anlässlich des Wahlrechts heute miteinander reden, noch mal zum Punkt Wahlen auch kommen. Die Grünen haben 50%, die Linke hat 50%, es gibt Reißverschlussverfahren und so weiter und so weiter. Das bezieht sich aber alles nur auf die Listen, nicht auf die Direktmandate. Und wir haben jetzt zum Beispiel nach der Landtagswahl in Bayern die Situation, dass alle CSU-Abgeordneten im Bayerischen Landtag über Direktmandat reingekommen sind.
Und das sind dann die Männer?
Und da, genau so ist es. Das sind dann die Männer. Mhm. Die Frauen haben im Bayerischen Landtag 15,3%.
Gut, wir hatten vorhin das Stichwort Macht.
Also nicht im Landtag, sondern bei der CSU.
Ich würde gerne gleich nach dem nächsten Anrufer noch mal auf das Stichwort Macht zurückkommen und ob es nicht doch die Männer sind, die da die Macht haben. Ralf Berlau aus Hamburg, ein Mann. Guten Abend, Herr Berlau.
Einen wunderschönen guten Abend. Ja, ich bin jetzt gerade noch im Auto unterwegs.
Ja.
Thema Gleichberechtigung. Ich beschäftige mich schon einige Zeit damit und ich bin fester Meinung, eine Gleichberechtigung haben wir sehr wohl. Was aber nicht bedeutet, dass es jedem gelingt, diese Rechte auch eben in Anspruch zu nehmen. Stichwort Gleichstellung. Mich stört nun mittlerweile sogar drastisch, dass immer von Mann-Frau die Rede ist. Gerade bei dem Thema Emanzipation. Emanzipation. Es gibt eben genauso benachteiligte Männer halt. Und warum wird nicht da mehr davon abgehoben, wie es eben ein bisschen angeklungen ist halt, benachteiligte Gruppen dann irgendwo mit nach vorne zu bringen? Ich nehme mal ein Beispiel. Heute ist es mit Sicherheit so, dass die Frauen die überwiegenden sind, die einen Teil der Erziehungszeit der Kinder übernehmen und deshalb später in der Rente dann Schwierigkeiten haben. Aber hilft es wirklich, dann zu sagen, ich möchte gern, dass der Mann mehr dieser Erziehungszeit übernimmt und der dann später der Benachteiligte ist? Da ist es halt niemandem weiter geholfen. Das heißt, wir müssen daran arbeiten, dass derjenige, der eine Erziehungszeit übernimmt, eine ganze Zeit lang in der Rente, das nicht negativ spürt, egal ob er Mann oder Frau ist.
Mhm. Frau von Platen stimmt ihm bestimmt zu.
Ja.
Ja. Herr Baller, wie ist das bei Ihnen privat? Wie regeln Sie das?
Ja, ich bin mittlerweile frei wie ein Vogel, sage ich jetzt mal. Aber zu der Zeit, als ich noch verheiratet war, war es tatsächlich so, dass wir eine klassische Ehe geführt haben. Meine Frau wollte es aber auch so halt. Und kann man jetzt natürlich sagen, okay, das mache ich ganz freiwillig, woher auch immer. Wir sind eben eine etwas ältere Generation. Ich bin Baujahr 62. Auch durch die eigene Familie. Ja. Heute gehe ich das ein bisschen anders an. Ich habe jetzt mittlerweile eine neue Partnerin halt. Wir versuchen das eben halt so hinzukriegen, dass wir beide ein gemeinsames Leben auf gleiche Art und Weise zu führen. Eben auch mit den Kindern dann eben an der Stelle. Wobei ich da jetzt noch ein bisschen weiter raus bin. Das sind halt nicht meine Kinder und da müssen wir uns überhaupt erstmal nähern.
Aber Sie haben
eben auch andere Thema, Verdienst, Steuerklasse und so weiter und so weiter.
Sie haben Gütertrennung. Sie haben Gütertrennung vereinbart?
Bitte?
Sie haben Gütertrennung vereinbart?
Nein.
Frau von Platen, ist das schlau?
Also an der Stelle der Frau würde ich das nicht tun, würde ich das sowieso nie tun, aber gut.
Warum nicht?
Ach, warum nicht? Das muss man sich sehr genau natürlich im Einzelnen angucken und manche halten das vielleicht für schlau, das zu tun, also es nicht zu tun, weil man weiß ja nie, was passiert. Aber genau weil man nie weiß, was passiert und wer mal besser oder schlechter dasteht, also das, man sollte das von vornherein trennen. Es gibt einfach viel zu viel Streitpotenzial, wenn man es nicht tut. Das ist eigentlich das, was ich persönlich dazu für mich irgendwie wann auch entschieden habe. Also jeder muss es letzten Endes für sich entscheiden. Und ich denke, das Wichtigste bei diesen ganzen Themen ist tatsächlich, weil Herr Bellau sagte das gerade auch so schön, das war von beiden die Entscheidung, wenn ich die Folgen kenne, also wenn sich die beiden quasi über die Folgen, Gütertrennung, ja, nein und sonstige Themen eben auch im Vornherein klar sind, dann kann ich im Gänsefüßchen frei entscheiden. Das Dilemma ist, dass man sich häufig nicht vorher genau dafür letzten Endes entscheidet, sich überhaupt mal zu informieren, um zu wissen, was blüht mir denn im Falle des Falles, weil man eben, das ist menschlich völlig normal, ungerne über den schlechten Ausgang vorher nachdenkt. Und das sollte man einfach, also diese Konsequenzen sollte man sich vorher überlegen und dann wird man automatisch dahin kommen, dass man andere Verträge abschließt, auch miteinander.
Da machen wir einen Punkt. Das Thema Macht, Rosa Dom, Sie gehören zu den jungen Grünen oder zur grünen Jugend in Hamburg. Wie ist das zwischen Mann und Frau in Ihrer Partei, wenn es um Macht geht?
Also bei uns gibt es einerseits natürlich, wenn es um Machtpositionen geht, eine strikte Quote. Die wird eingehalten und natürlich, wenn es keine weiblichen, beziehungsweise wir quotieren nicht nur binär, wir quotieren auch, es gibt ja noch weitere Geschlechter als Mann und Frau. Mhm. Zum Beispiel Frauen, Inter- und Transplätze, so heißen die bei uns. Wenn es auf diese Plätze keine gibt, dann kann man diese Plätze natürlich öffnen. Bei uns wurde das aber ganz vernünftig so gemacht, dass sie nicht geöffnet wurden und wir gesagt haben, wir wollen an einer anderen Stelle aufpassen und Frauen, Inter- und Transpersonen gezielt fördern, damit wir diese Plätze im nächsten Wahljahr zum Beispiel besetzen können.
Das sind die Regularien, wenn wir über Quote sprechen. Wie ist das emotional? Wer hat die Macht?
Können Sie diese Frage konkretisieren?
Ich frage mal Frau von Bönninghausen, ist das mit der Quote schon getan oder bleibt trotzdem der Mann mächtig?
Ja, ich glaube, da stockere ich ein bisschen ähnlich wie, nein, Frau Dom hat ja gar nicht gestockert, die hatte eine klare Antwort.
Ja.
Ich stottere ein bisschen, weil der Machtbegriff ist ja sehr deutbar. Also Frau Dom hatte vorhin von Empowerment für Frauen gesprochen, also eine Ermächtigung. Da hat die Vorstellung von Macht sicher einen sehr positiven Klang. Wenn ich, auf der anderen Seite gibt es den Machtmissbrauch. Okay, da wird es gesagt, aber Macht ist etwas sehr Schillerndes, denn Macht haben äußert sich ja im Macht ausüben. Was kann ich mit Macht tun?
Ich kann mit Macht zum Beispiel dafür sorgen, Frau von Platen, dass Frauen nicht in Vorstände kommen. Spielt da Macht eine Rolle?
Absolut. Also ich würde die Frage auch noch anders beantworten. Weil ich denke, es ist so, wenn ich Quoten habe, dann bekomme ich eine bestimmte Anzahl, sagen wir die 30% zum Beispiel, in ein bestimmtes Gremium rein. Wenn die Quoten zu klein sind, die Prozentzahl zu klein ist, dann reicht diese kritische Masse nicht. Wenn ich die 30% habe, dann habe ich hoffnungsvollerweise da auch entsprechend starke Persönlichkeiten, die dann, dadurch, dass sie in der Gruppe groß genug sind, um sozusagen ihre Entscheidungen mit reinzubringen und wirklich mitbestimmen zu können, also sodass die Verteilung der Inhalte, die eingebracht wird, so auf die verteilt ist. Wenn das eine Dreiergruppe ist, ist das ganz schlecht, eine Frau, zwei Männer. Aber wenn die Gruppen größer werden, dann funktioniert das schon. Und dann bin ich auch irgendwann an dem Punkt, dass über Entscheidungen wie wer hat denn hier den Vorsitz, dann irgendwann auch alle so gemeinsam entscheiden, dass es vielleicht doch nicht immer der Mann ist. Aber das ist am Anfang, glaube ich, ein schwieriger Prozess. Ich denke, dass es eher so ist, es ist nicht zwingend der Mann, der die Macht behält, wie Sie gefragt haben, sondern es ist das, was vorher vorgeherrscht hat. Das ist eben leider meistens bisher der Mann in den Fällen. Und ich brauche quasi eine Menge, die dann auch diese Kultur, wie diese Gruppe miteinander interagiert, verändert. Und dann erst wird sich das verschieben.
Lassen Sie mich nochmal konkret fragen, wenn wir von den DAX-Vorständen, von DAX-Unternehmen sprechen, woran liegt es, dass da so wenig Frauen sind? Sorgen die Männer für die sogenannte gläserne Decke, durch die Frauen nicht nach oben kommen? Oder haben die Frauen nicht den Mut, durch diese Decke zu stoßen, weil da oben, ich formuliere es mal flapsig, die Kerle sitzen?
Es gehören schon ein bisschen beide Seiten dazu. Natürlich, ich muss den Druck von beiden Seiten haben, damit es bricht. Aber ich kann es von unten alleine überhaupt nicht lösen. Keine Chance. Also das heißt, wenn das nicht von oben geöffnet wird, dann geht es schlicht und ergreifend nicht. Egal, wie sehr man von unten da gegen die Decke tritt, so ungefähr. Das wird nicht funktionieren. Es muss wirklich der Wille auch sein, zu sagen, wir verändern uns, wir verändern unsere Kultur weg von gleich, sucht gleich, gesellt sich gern und. Das ist schwer, weil natürlich der Status quo extrem bequem ist. Man ist daran gewöhnt. Ne? Man hat auch gar nicht das Gefühl, dass das falsch ist. Man hat diese Macht, man hat Privilegien. Man empfindet das überhaupt nicht mehr als Privileg, dass man da nur unter sich ist. Das ist einfach nur Normalität.
Wenn Sie sagen, wir müssen das ändern, wer ist dann das Wir?
Das Wir sind natürlich letzten Endes wir wirklich alle gemeinsam. In diesen Gremien ist es aber das Gremium als solches. Ich bin der Überzeugung, wenn die Menschen, die im Gremium sitzen und die Entscheidungen treffen, das nicht wollen, dann wird es auch nicht passieren. Dann passiert es durch eine gesetzliche Quote, wie wir das sehen. Die wurde erfüllt in dieser Handvoll Unternehmen, weil das Gesetz eben da ist. Aber in dem Moment, wo es dann wiederum heißt, ja, darüber hinausgehende Ziele selbstverpflichtend für den Nachwuchs sorgen, weil ich meine, wenn ich im Vorstand keine Frauen habe, wie soll ich die jemals noch weiter nach oben bringen? Ne? Wenn ich also auf der Ebene, wo ich sie aber auch brauche, nur selbst entscheiden darf, was ich mir für Ziele setze, das funktioniert nicht. Und das hat was mit dem Wollen zu tun. Also dieser Erkenntnis zu sagen, das ist gut für mich, für mein Gremium, wenn ich diese Vielfalt da drin habe und ich möchte das. Und wenn ich das möchte, dann funktioniert es tatsächlich auch.
Ja. Frau von Böllinghaus, ganz kurz, weil ich habe einen Hörer, der klopft hier an die Tür. Geben Sie dem Vorrang, das ist nett.
Ja, natürlich.
Ingo Okschewala aus Pinneberg. Ja, genau. Guten Abend.
Schönen guten Abend. Ja, ich habe zwei Punkte, wo ich mal kurz reingrätschen möchte.
Ja.
Der eine Punkt ist, also der Vorrednerin möchte ich einmal ein bisschen widersprechen, von wegen, dass Frauen die Decke von unten aus durchbrechen können, dass das nicht möglich wäre oder dass es sehr schwer möglich ist, glaube ich nicht, aus mehreren Gründen. Ich komme aus der ehemaligen DDR und das wird auch in den Medien hier im Westen mit publiziert, dass die Gleichberechtigung im Osten weiter fortgeschritten war als im Westen. So, und ich denke mal, die Krux an der ganzen Geschichte, woran auch viele Dinge scheitern oder auch nicht gelingen hier im Westen, ist, dass diese Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf ein ganz, ganz, ganz großes Problem ist. Kinder sind ein finanzielles Problem hier im Westen und der gesamte, ich sag mal, die Infrastruktur um Kinder herum ist, also ich sag, im Vergleich zu dem, was ich in der DDR erlebt habe, ist das Entwicklungslandniveau.
Herr Okschewala, wenn wir uns um die Frauen kümmern, ja, wir blicken hier heute Abend auf die, ich würde Sie Ihnen gerne eine Frage stellen. Ja? Wenn Sie von Vereinbarkeit von Familie und Beruf reden, haben Sie das Gefühl, dass die Frauen sich auch überfordern in dem, was sie sich da, wonach sie sich sehnen?
Da muss man jede Frau selber fragen. Aber ich arbeite im Einzelhandel und ich erlebe das zum Beispiel bei uns im Unternehmen, also Männlein und Weiblein gleiche Lohn für gleiche Arbeit kriegen. Es gibt, ich sag mal, 50-50 Filialleiterinnen und Filialleiter. Mhm. So, und ein klassisches Beispiel eigentlich auch aus der Gegend, aus dem Gegenteil. Ich bin im Betriebsrat. Wir hatten heute Ausschusssitzung und heute waren drei Frauen da und ein Mann. Ich war der einzige Mann in der Runde. Und es hat mich nicht gestört. Also, ich denke mal, die Gesellschaft ist auch so weit, dass man gar nicht mehr so in diesen Regionen hier Männer, da Frauen denkt. So, und ich habe es auch gerade hier im Einzelhandel, viele junge Männer, auch die zum Beispiel diesen Erziehungsurlaub mit ihren Frauen oder ihren Partnerinnen, auch wenn sie nicht verheiratet sind, sogar so versuchen zu teilen. So, und versuchen dann, wenn sie nicht verheiratet sind, dann eben ein paar Monate zu Hause zu bleiben und sich um das Kind zu kümmern. Also da gibt es schon ein Umdenken in der Gesellschaft, ne?
Gut.
So, aber das große Problem ist für mich, und das sage ich auch nochmal, das ist diese ganze Infrastruktur um Kinder herum, diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und wenn man das auf die Reihe kriegt, dann wird man auch diese Gleichberechtigung in den höheren Gremien hinkriegen. Und dann ist es dann egal, wird es auch Unternehmen geben, wo eben im Aufsichtsrat vielleicht mehr Frauen sitzen als Männer. Denn in meiner Schule,
Herr Hochschwaler, ich würde...
Direktor und zwei stellvertretende Direktorinnen.
Ich freue mich immer über viele Geschichten, aber ich würde gern einen Punkt aufgreifen, damit wir auch andere noch zu Wort kommen lassen, nämlich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Frau von Bönninghausen, Sie sind die Reife in der Runde. Wenn Sie das wahrnehmen bei den jüngeren Frauen, haben Sie das Gefühl, dass die Frauen sich zu viel auf die Schultern packen?
Nein. Nein, das Gefühl habe ich nicht. Zumal, ja, ich stimme dem Anrufer zu, alles, was rund ums Kind ist, ist längst nicht optimal. Aber es ist wesentlich besser. Und vor allen Dingen sind die jungen Frauen, ich denke, Frau Domm wird mir da mit besseren Informationen wird sie mich unterstützen können, sind so gut ausgebildet. Die gehen ja nicht aus der fachlichen Ausbildung oder aus dem Studium, setzen sich dann die Mamamütze auf und wissen ab dann nicht mehr, was sie mal studiert haben. Das stimmt. Also insofern glaube ich auch nicht, dass die sich überfordern.
Darf ich mal die Junge fragen in der Runde?
Ja, eben.
Ja, Frau Domm, wie erleben Sie das oder im Kreis Ihrer Freundin und Bekannten, wenn es heißt Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wer hat da die größeren Lasten, Mann oder Frau?
Naja, die Frage zieht darauf ab und natürlich ist die Frau, die gesellschaftlich immer noch, die Gesellschaft immer noch die Anforderungen stellt, dass man alles irgendwie hinkriegen muss, dass man perfekt sei, dass man nicht nur die Frau in der Küche ist, sondern dass man auch noch einen Job auf die Reihe kriegt, sich vielleicht noch irgendwo engagiert und dann noch irgendwie in einer NGO die Hälfte des Tages oder am Wochenende aushilft. Und dass das zum perfekten Bild der Frau heutzutage vielleicht gehört.
Wie finden Sie das?
Naja, ich halte von Perfektionismen sowieso nicht so viel. Aber ja, die Frage, die eben aufkam, ist Studentinnen, die ihren Abschluss gemacht haben und dann werden sie nicht in Mutterzeit gehen und dann verschwinden. Naja, wenn man an die Uni guckt und sieht, dass von den Professuren nur 13% von Frauen irgendwie belegt werden und dann aber die AbsolventInnen irgendwo bei 50, meine ich, liegen. Natürlich gehen auf diesem Weg irgendwie die Verhältnisse flöten.
Mhm. Fragen wir mal Henrike von Platen. Sie kennt sich damit aus, wenn es um die Karriere von Frauen geht, beziehungsweise in Führungspositionen. Frau von Platen, inwieweit spielt es eine Rolle, dass Frauen nicht in Führungspositionen sind, weil sie noch das Thema Kind im Kopf haben?
Ich frage mich immer wieder, wenn ich mir anschaue, dass es ja auch viele Frauen gibt, die keine Kinder haben, zu denen ich auch gehöre. Diese ganzen Führungsetagen sind nicht voll von Frauen, die keine Kinder haben. Mhm. Und deswegen finde ich dieses Thema immer so ein bisschen misslich, weil ich kenne die Ziffern jetzt nicht, wie viele Frauen haben Kinder, wie viele nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall denke ich mir, das Kind ist nicht das Problem auf der Strecke sozusagen, weswegen das nicht klappt. Da hängt viel, viel mehr dran, weil allein die Gefahr, man könnte ein Kind kriegen, ist ja schon sozusagen so ein Makel, den man quasi mitnimmt, wenn entschieden wird, wer geht denn jetzt in Führung. Also das Kind selber, wenn es dann da ist, hat, bringt wieder Herausforderungen mit sich, die zu lösen sind. Und diese strukturellen Themen sind echt gravierend. Also da muss man auf jeden Fall ran. Aber es fängt im Grunde schon in dem Moment an, wo man als potenzielle Mutter überhaupt gesehen wird. Und was ich mir wünschen würde, ist, wenn Unternehmen und auch Personaler und Personalerinnen, die die Menschen wiederum einstellen, es schaffen würden, vorurteilsfreie Personalgespräche in einer Form zu führen, dass sie quasi denken, also das Risiko, ob ich jetzt einen Mann oder eine Frau einstelle, das ist gleich.
Ist es das tatsächlich?
Ist es ja eben nicht. Aber wenn man dahin käme, dass man eben nicht mehr bei einer Frau Faktor Risiko, die könnte ja ausfallen, hat, weil man genauso weiß, ach, der Mann könnte ja auch ausfallen, weil der vielleicht in Elternzeit geht. Ne? Also wenn wir es schaffen, dass wir das gleichstellen wirklich, dass da gleichberechtigt Männer wie Frauen Auszeiten nehmen, machen, sich kümmern und, dann würde es für die Unternehmen gleich sein im Risiko und dann könnten sie stereotypfreier einstellen. Also das ist so der Hintergedanke.
Darf ich Ihnen eine Frage aus männlicher Sicht stellen?
Na klar.
Aber wenn ich Personaler bin, dann weiß ich doch, der Mann wird nicht schwanger.
Genau, aber mal ganz plump gesagt, Männer werden Vater und wenn der Vater wird, könnte er ja auch ein Jahr Auszeit nehmen. Ich habe auch schon von Menschen gehört, die Skiunfälle haben. Mag ein sehr schräges Beispiel sein, aber die fallen echt lange aus.
Jetzt vergleichen wir Skiunfälle mit Schwangerschaft. Jetzt gut.
Gut. Und da denkt aber keiner drüber nach. Der Mensch wird bemitleidet ohne Ende und so weiter. Ist auch okay, da will ich jetzt echt nicht, kein falsches Bild jetzt bitte. Aber bei einer Frau sind die Assoziationen ganz anders, wenn sie schwanger ist. Und das ist einfach sowas von unfair.
Ja, ich setze mal oben drauf. Kann sich ein mittelständisches Unternehmen es leisten, eine Frau einzustellen, wenn da auch ein Mann als Möglichkeit auf der Personalbank sitzt? Das mittelständische Unternehmen, kann es sich das leisten, zu sagen, dass die fällt eventuell aus, wenn sie schwanger wird?
Es muss sich das leisten können. Es kann doch nicht sein, dass das ein Grund ist, warum dann der Mann genommen wird. Und das ist aber leider häufig so. Also das sind so Hürden. Das sind Mechanismen in den Köpfen, wo ich sagen muss, da muss es andere Wege geben. Und diese Lösungen sind ja da. Also das ist ja auch, die muss ja nicht schwanger werden. Am Ende wird die nicht schwanger. Am Ende geht die in Teilzeit und schafft in 25 Stunden, wofür ein anderer 40 Stunden braucht, weil sie so gut organisiert ist. Also das ist sowas von verrückt, wenn man sich das mal überlegt. Ja.
Ich merke, wie Frau von Bönninghausen, Sie beben richtig in Köln.
Ja, genau.
Ich merke es für mich. Sie dürfen.
Also erstmal, wenn die schwanger wird, ist sie weder krank noch arbeitsunfähig noch sonst irgendwas. Also lassen wir den Teil schon mal, aus. Nehmen wir mal die Zeit kurz vor der Geburt und eine gewisse Zeit hinterher. Das wird auch jedes mittelständische Unternehmen verkraften. Siehe den wunderbaren Vergleich mit dem Skiurlaub oder auch vielleicht ernsthafteren Krankheiten. Der Punkt ist doch, dass auch die Sorge, oh Gott, nehme ich die Frau, wird die schwanger, kriegt die ein Kind, fällt sie mir aus. Das ist genau der Punkt, weshalb ich anfangs gesagt habe, lasst uns doch mal alle bei der Vereinbarkeit nur von den Vätern reden. Ja. Der Arbeitgeber muss, da finde ich, müssen wir bei dieser Kinderfrage hin, für den Arbeitgeber muss das Risiko bzw. die Freude genauso groß sein bei ihm und bei ihr, wenn er sie einstellt. Mhm. Dazu kommt noch, dass insbesondere bei den Entwicklungen der Arbeit, wie wir arbeiten, es so viele Möglichkeiten gibt, die Mutter oder den Vater, je nachdem, wer längere Zeit wegbleibt, auf dem Laufenden zu halten. Die meisten haben heute schon ein oder sogar zwei Arbeitstage, die sie zu Hause machen. Also da ist so viel Spielraum. Und immer noch reden wir von Vereinbarkeit und denken an die Frauen. Das ist doch sowas von vorgestrig.
Uwe Stegemann ist dein Mann. Guten Abend, Herr Stegemann. Sie wohnen in Lingen.
Ja, hallo.
Mischen Sie sich fröhlich ein, bitte.
Ja, gut. Ich hatte eine relativ einfache Frage.
Ja?
Und zwar war ja zwischendurch, ich sag mal, dieser Vorwurf gewesen oder die Aussage, dass bei den CSU-Abgeordneten im neuen Bayerischen Landtag keine Frau bei wäre, und zwar bei den Direktmandaten.
Stimmt ja. Nein. Da habe ich mich versprochen. Es sind bei der CSU 15,3% Frauen. Das heißt, 15,3% haben Direktmandate geholt.
Und da wäre halt meine Frage gewesen, gut, okay, ob es jetzt 15% oder es ist natürlich eindeutig klar, dass das recht wenig ist. So, im Prinzip gesehen, wie sollte man denn, ich sag mal, unser Wahlrecht oder unser Wahlverhalten oder was ändern, um dann, ich sag mal, da zu dem statistischen Mittel 50% zu kommen? Mhm. Wo könnte man denn, wo wäre denn der Vorschlag, was können wir jetzt besser machen? Oder umgekehrt, ist es nicht eigentlich ein Vorwurf gegen die Wähler, die ja ihrerseits 50% Frauen ja auch haben müssten? Da wäre das Problem ja relativ einfach gelöst, wenn die Frauen dann einfach konsequent Frauen wählen und dann sind die vielleicht die Frauen sogar selber schuld.
Gut, Herr Stegemann, die Frage ist schlau und wichtig, Frau von Bönninghausen. Gäbe es eine Möglichkeit im Wahlrecht dafür zu sorgen, dass wir dann in den Parlamenten eine andere Konstellation haben?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also der Staat oder Regierung können natürlich nicht den Parteien vorschreiben, wie sie ihre Kandidaten zusammenkriegen. Aber das beste Beispiel ist Frankreich, das vor, ich glaube schon 7 oder 8 Jahren, sein Wahlrecht geändert hat. Nun ist die französische Verfassung etwas anders als unser Grundgesetz. Die anderen Verfahren, die viele andere Länder übrigens haben, Schweden auch, Frankreich, sind aus der deutschen Gesetzessicht her ein bisschen komplex. Deshalb würde ich Sie gerne darauf verweisen, dass wir noch in dieser Legislatur eine Wahlrechtsänderung bekommen. Es gibt viele, die sich sehr dafür stark machen, der Deutsche Juristinnenbund hat gerade die rechtlichen Fragen dazu sehr, sehr gut herausgearbeitet. Und es gibt im Internet ein Papier des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags, der das Ganze auch noch mal juristisch aufdröselt. Es gibt die Möglichkeit, das Wahlrecht so zu ändern, dazu. Und eine der Möglichkeiten besteht in der Änderung des Artikels 3 Grundgesetz, wo nämlich jetzt steht, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Hier ist also ganz klar im Grundgesetz eine Möglichkeit, es etwas zu verändern.
Wir reden über die Frage, wie steht es mit der Gleichberechtigung der Frauen im Land? Und Sie hören die Redezeit auf NDR Info. Ich würde gerne über etwas reden, was wir schon vorhin im Ansatz hatten, nämlich die Frage, gibt es da eine Art Rolle rückwärts hin? Das Stichwort war vorhin Prinzessinnen. Gibt es bei Frauen einen Rückschritt? Frau Domm, Sie sind die Jüngste in der Runde. Nach dem Motto, ich hätte es gern so, wie ich es von früher mal gehört habe?
Nein, das gibt es tatsächlich nicht. Trotzdem muss man natürlich sagen, mit dem Erstarken von rechten oder zum Teil rechtsextremistischen Parteien kommt ein Rollback, was sehr frauenfeindlich in Teilen ist. Und das ist natürlich eine große Gefahr für das, was schon errungen wurde, auch vor meiner Zeit und während meiner Zeit. Aber ist das natürlich zu verteidigen.
Was heißt das konkret, Rollback?
Naja, dass in Frage oder dass wir auf Wahlplakaten sehen, wie die deutschen Frauen zu sein haben und wie die Parlamente besetzt werden. Das ist alles so ein Ding, da waren wir mal weiter. Und das ist natürlich irgendwie für mich als noch 20-Jährige tragisch zu sehen.
Frau von Bönninghausen, muss sich eine Frau heutzutage schlecht fühlen, die sagt, ich möchte nur Mutter sein?
Das weiß ich nicht. Also das weiß ich wirklich nicht. Das liegt so jenseits meiner Fantasiemöglichkeiten.
Frage ich mal Frau von Platen. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Sie kümmern sich ja um die Aufstiegsmöglichkeiten von Frauen, die auch in Führungsetagen Platz nehmen mögen. Ist es heute ein Makel, womöglich, wenn eine Frau sagt, das möchte ich alles nicht, ich möchte nur Mutter sein, oder ist das dann politisch nicht mehr korrekt?
Ich finde, das ist kein Makel, solange diese Frau sich wirklich bewusst ist mit ihrer Entscheidung, was das eben bedeutet. Also ich habe immer den Eindruck, wir wollen zwar dieses Rollenbild nicht, das möchte ich auch nicht. Ich möchte nicht, dass man das Gefühl hat, genau so soll es sein. Aber das heißt ja nicht, dass das für die Einzelne, für manche vielleicht tatsächlich passt, aus welchen Gründen auch immer. Wenn man sich bewusst ist und wir irgendwie auch schon ab kleinst quasi schulen und wissen, dass ich selbstständig eben sein kann, möchte. Dass ich, wer weiß, vielleicht hat sie irgendeine Erbtante, wo sie sagt, es ist mir egal, wenn die nächsten beiden Männer davon rennen, ich komme hinterher bei der Rente klar. Aber sich nicht, also was mich stört, ist eigentlich dieses darauf beharren, ich will das so haben, so nach dem Motto, weil ich denke, das geht und das hält auch ewig mit dem einen Mann und der kümmert sich noch um mich und sich nicht klar ist, was das nach hinten raus bedeutet. Und am Ende haben wir dann eine Frau, die älter ist, die kaum Rente kriegt, die dann womöglich jammert über, wie schlecht das alles funktioniert hat und eigentlich vielleicht doch mal gucken sollte, warum sie diese Entscheidung gefällt hat. Im Moment ist es nicht so, dass man sagen könnte, nach hinten raus klappt das immer, aber mich stört dieses Unwissende an der Stelle. Also wenn ich bewusst diese Entscheidung treffe, dann würde ich mir nie anmaßen wollen zu sagen, du, liebe Frau, darfst jetzt nicht diesen Wunsch haben oder eben auch den Wunsch haben, Karriere zu machen. Auch das ist eben möglich. Das gilt genauso für die, die sagen, ich möchte aber keine Kinder und ich möchte Karriere machen. Das ist auch in Ordnung.
Wenn Sie von hinten raus sprechen, dann sind wir beim Thema Altersarmut fast angekommen. Ne?
Genau.
Das meinen Sie. Lukas Schulenkopf aus Mettingen. Guten Abend, Herr Schulenkopf.
Ja, guten Abend.
Wir reden über die Gleichberechtigung der Frauen und ich bin doch erstaunt, wie viele Männer anrufen.
Ja, ich sag mal, ich meine, ich arbeite selber auch in einem Job, wo ich doch mehr Vorgesetzte weiblicher Natur habe, aber darum geht es mir gerade auch gar nicht.
Was machen Sie denn? Was für einen Job haben Sie?
Ich bin Heinerzieher, ich arbeite im benannten Bereich.
Gut.
Aber mir geht es eigentlich gerade eher, ich hatte irgendwie, als ich eingeschaltet hatte, kam so ganz kurz angedeutet dieses Thema, es wird auch Prinzessin vorgelebt, nur. Und das ist was, was gerade meine Frau und mich auch ganz viel ärgert. Wir haben eine 3,5-jährige Tochter und man geht in Geschäfte, man sieht für Mädchen nur rosa und pink. Man geht auf den Flohmarkt, man kann genau sehen, okay, da ist der Mädchenstand, da ist der Jungenstand. Und ich kann mich noch daran erinnern, irgendwann, dass ich am Flohmarkt stand, irgendwie bei jungen Klamotten gesucht hatte, trotz Mädchen dabei und mir die da haben wir hinterm Stand gleich gesagt, also die Mädchenklamotten sind hier. Und ich sage nur, ja, ist mir egal, ich suche nach coolen Klamotten. Und meine Tochter zieht es auch, also die ist reinhart, die zieht es seit mittlerweile fast einem Jahr durch, dass sie totaler Feuerwehrmann-Fan ist. Und auch da sieht man, Feuerwehrmann-Fan ist für Jungs. Es gibt Jungenunterwäsche, es gibt, es ist alles auf Jungen ausgelegt, es ist uns egal. Also sie hat auch gerade frisch Stiefel für das Sonne gekriegt, weil sie so toll findet. Und ich bin gespannt, was sie später mal wird, aber im Moment spielt sie Pirat und Feuerwehrmann und
gut.
Dieser.
Also die Frage, die sich dahinter verbirgt, Herr Schulenkopf, ist ja die Frage, inwieweit so eine frühe Prägung dafür sorgt, dass man in eine gewisse Rolle rutscht. Ich frage erst mal Rosa Dom, sie ist die Jüngste in der Runde. Hatten Sie Mädchenklamotte?
Mit Sicherheit. Und ich finde auch, dass es nichts ist, wofür man sich irgendwie schämen sollte oder so. Natürlich darf ich, die auch noch Rosa heißt, natürlich auch rosa Kleidung tragen. Für mich geht es bei der Debatte aber auch nicht nur um sowas wie pinke Kleidung oder wer hält wem die Tür auf. Da sind viel grundlegendere Fragen. Da geht es, darüber haben wir schon viel geredet, über Geld und um Macht. Aber wenn wir da noch ein bisschen weiterdenken, es sind alle Zukunftsthemen wie Digitalisierung und welche.
Wir sind beim Thema Kleidung und ich würde gerne die Brücke schlagen zur Erziehung. Frau von Bönninghausen, ist es so, dass Erziehung, und Erziehung hat ja auch was mit, wie gestalte ich mein Kind aus, wie ziehe ich es an, hat das was damit zu tun, was später im Rollenverständnis, was aus dieser Frau dann wird?
Ich glaube, der stärkste Faktor ist das, was Eltern selbst leben. Kinder lernen enorm durch Vorbilder, durch Nachahmung. Also ich kann mich erinnern, dass ich so während der Pubertät plötzlich mal den Tick hatte, zu üben, wie meine Mutter zu sprechen. Wenn dann am Telefon jemand das verwechselt hat, war ich absolut glücklich. Will sagen, das, was Eltern leben, ist die erwerbstätige Mutter für mich da? Ist sie zuverlässig? Mhm. Ich bin den ganzen Tag entweder im Kindergarten oder in der Schule, wie auch immer. Verlasse ich mich darauf, dass sie um 3:30 da ist oder dass der Papa um 3:30 da ist? Solche Dinge spielen, glaube ich, eine viel größere Rolle. Und da würde ich wie Rosa Dom bei dem Rosa dann auch mal also einigermaßen großzügig sein.
Und dann darf auch die Prinzessin auf der Bettwäsche sein.
Das ja, macht ja, aber das, ich meine, das mit der Prinzessin, da muss ich Frau Dom auch recht geben, das geht ja tiefer. Wenn das bei den oberflächlichen Klamotten Und ich denke, die Tochter des Anrufers eben wird nicht Feuerwehrfrau, wahrscheinlich. Aber sie hat eine gute Zeit. Eine meiner Nichten hat die Prinzessinnenzeit übersprungen. So, wenn das im Spielerischen bleibt, wenn das so sein kann und so sein kann, ich glaube, das ist die beste Voraussetzung, und zwar sowohl von Mutter wie von Vater, ohne dass das Kind dadurch verwirrt wird. Mhm. Das muss schon klar sehen können.
Thomas Weber aus Göttingen. Guten Abend, Herr Weber.
Ja, guten Abend.
Ich schaue mal auf die Uhr. Es ist 10:05 und Sie wissen, was das bedeutet?
Ja. Okay, Verhaltensweisen, so im Geschlechterverhalten wird tradiert und das wird von Generation zu Generation durchgedrückt, soweit möglich. Und dann gibt es Gegenreaktionen. Die Frauen haben viel erreicht in den letzten Jahrzehnten, aber bei weitem noch genug. Und ich denke, man hört es oft, dass die Frauen halt irgendwie sich durchsetzen müssten. Die Männer halten ja dagegen nach wie vor. Machtorientiertes Verhalten, das ist tradiert, das ist ursprünglich männlich tradiert und das muss wohl anscheinend so bleiben. Und das machtorientierte Verhalten und die Kompetenz sind ja nicht nur verschieden, sondern ist ja gegenläufig. Die Männer, die in den bevorzugten Positionen sind, wollen die behalten, einfach individuelle Bevorzugung und wehren sich ja dagegen. An den Listen kann man das gut sehen, warum sind so wenig Frauen zum Beispiel in den Listen, in den oberen Listenplätzen in vielen Parteien, weil die Männer dagegen halten. Viele sind zwar bereit, aber da läuft viel über die politische Schiene und ich fürchte, solange nicht in den Köpfen der Männer in unserer Gesellschaft da sich viel verschiebt, werden die Frauen weiter kämpfen müssen und dann müssen die Frauen selbst mal bärbeißiger werden, ob sie dann im sozialen Geschlecht sozusagen halt mehr zum Mann würden, was ich bedauern würde. Ich würde sehr begrüßen, wenn sich das Weiche in unserer Gesellschaft viel mehr durchsetzt. Aber die Männer halten dagegen, ne?
Gut, wir haben ja eine aktuelle Situation, nämlich die CDU sucht einen neuen Chef, /Chefin. Herr Weber, stellen Sie da das fest, was Sie eben beschrieben haben?
Ich habe jetzt den letzten Satz nicht mitgekriegt, weil ich jetzt Radio wieder hochgestellt hatte. Ich dachte, ich wäre schon raus.
Ja, sehen Sie, so schnell geht das. Dann entlasse ich Sie mal, Herr Weber, und stelle die Frage in die Runde. Frau von Bönninghausen, da gibt es zwei Männer, die bewerben sich und eine Frau. Und dann gibt es das Argument von Frauen, möge bitte die Frau es werden, weil sie ist eine Frau. Genügt das?
Nein, das genügt nicht. Aber möge bitte keiner von diesen beiden, ich weiß gar nicht.
Sie dürfen frei sprechen.
Ehrlich gesagt finde ich, beide Männer sind Zerrbild einer Männlichkeit, bei der ich mir wirklich fast nicht vorstellen kann, dass jüngere Männer so jemanden wählen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Jetzt sehe ich vielleicht die jungen Männer zu positiv, mag sein. Aber ich finde sie beide wirklich extrem machohaft. Und ich hoffe sehr, ich habe spontan gesagt, dass Frau Kramp-Karrenbauer eine Frau ist. Das reicht nicht. Aber bitte bei ihr noch genauer hinhören, hingucken. Der Zuhörer hat eben gesagt, er wünscht sich mehr das Weichere. Ich glaube nicht, dass Kramp-Karrenbauer weich ist. Aber so wie sie sich im Moment verhält, finde ich sehr positiv. Mhm. Sie donnert nicht nach vorne wie Merz. Ja, gut. So viel dazu. Also ich habe da eine klare Einschätzung.
Super. Lassen Sie uns nochmal Frau von Platen fragen, denn die kennt sich aus, wenn es um Führungspositionen geht. Wir haben da zwei Männer, eine Frau. Was meinen Sie, ist das für die Frau schon ein Bonus, dass sie eine Frau ist?
Wenn ich überlege, wer tatsächlich da wählen geht, also wer diese Wahl entscheidet, welche Menschen sitzen und wählen, wenn man sich die jetzt mal vorstellt, dann, ja, keine Ahnung, was dann dabei im Ergebnis rauskommt. Ich glaube, dann ist die Frage so zu stellen, ob Frau reicht oder nicht reicht, nicht ausreichend. Einfach weil diese Gruppe der Menschen, die dort wählen, tickt, glaube ich, in eine Richtung, die für uns vielleicht jetzt nicht so gerade die richtige wäre.
Rosa Dom,
Sie
sind die Grüne in der Runde hier, die Grüne Jugend Hamburg. Wie empfinden Sie das, eine Frau, zwei Männer, in diesem Wahlkampf um den Chefposten der CDU?
Naja, ich glaube, da sind viele Dimensionen auch noch mit zu beachten und nicht nur das Geschlecht, da kann ich mich meinen Vorrednerinnen anschließen, dass natürlich Herr Merz und Herr Spahn keine feministischen Perspektiven haben und die von Frau Kramp-Karrenbauer auch nicht unbedingt die weitdenkendsten sind, würde ich aus feministischer Perspektive jetzt nicht unbedingt argumentieren wollen.
Gut, dann machen wir einen Punkt. Wir haben heute Abend gesprochen über die Frage, wie steht es mit der Gleichberechtigung der Frauen? Und es waren drei Frauen und ein Moderator. Ich darf sagen, es war eine Freude mit Ihnen und vielen Dank, dass Sie bei uns waren und sich die Zeit genommen heute Abend. Henrike von Platen, Rosa Domm und Inge von Bönninghausen, vielen Dank. Und Dankeschön all denen, die angerufen haben, den Männern, und es war auch eine Frau, glaube ich, dabei, und denen, die eine Mail geschrieben haben. Die Redaktion dieser Sendung hatte Verena Gonsch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.